Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir haben Dienstag, den 20. August, circa 14:30 Uhr am Mittag. Wir haben heute extra später aufgenommen, dass wir auch die heutigen Zahlen noch ein bisschen mit reinbringen können. Heute haben unter anderem Lowe's und Medtronic ihre Zahlen veröffentlicht. Und gerade bei Lowe's gab es ja doch ein paar etwas schlechtere Nachrichten. Deswegen ganz gut, dass wir da gewartet haben. Die Woche war schon Palo Alto Networks dran und dann gab es auch noch einige interessante News, über die wir heute ein bisschen sprechen wollen. Unter anderem AMD mit einer großen Übernahme. Mittelgroß, sagen wir es mal so, weil AMD hat auch schon größere in der Vergangenheit, aber trotzdem so knapp 5 Milliarden. Und bei Vata geht es jetzt gerade so ein bisschen so in die Endphase über. Auch darüber wollen wir noch mal ein bisschen sprechen, genau. Ansonsten, was war so los? So, Markt ist aktuell relativ ruhig. Es scheint jetzt erstmal so wieder keine Anzeichen für weitere Crashs oder ähnliches zu sein. Oder hast du als Crash-Prophet da eine andere Meinung
Ja,
dazu?
genau. Ich bin ja allseits bekannt als Crash-Prophet. Nee, die Shorties und die Crash-Propheten, die ja kurz wieder aufgeblinkt haben auf X und Co., müssen erstmal wieder in ihre Höhle zurück, denn ja, es ist krass. Also ich hätte es ja auch nicht gedacht. Wir haben ja vor, als ich noch im Urlaub war, gesprochen, dass ich gesagt habe, ja, so eine V-förmige Erholung jetzt im August. Eher schwieriger Monat, September wird ja auch ein bisschen schwieriger, eher unwahrscheinlich, aber ich meine, wir haben jetzt ja wirklich
Das
nur
war ja
ein
echt Kaufsignal dann, oder? Wenn du sagst, kommt, da hätte man
Also
Haus und
eigentlich
Hof
war es ja
verkaufen
richtig mit
müssen.
dem Zaunpfahl. Jeder hätte es wissen müssen, dass das jetzt wieder V-förmig hochgeht. Nee, ich finde es krass, ja, aber ich glaube, da lagen auch viele so an der Wall Street ist ordentlich falsch, aber es ist natürlich auch ein kleiner Unterschied, ob man jetzt hier die ganze Zeit auf fallende Kurse setzt. Oder ob man vielleicht den einen oder anderen Kauf im Langfristdepot jetzt doch zu spät getätigt hat. Ich wollte ja einiges nachkaufen, habe aber gedacht, okay, hat er noch Zeit jetzt dann und jetzt sind mir die Kurse so ein bisschen wieder weggelaufen. Aber mal schauen, ne? Es geht nicht ewig so weiter, weil wir es ja so ein Rekord seit, ich glaube, was war das, seit über einem Jahr, der 8. Gewinntag in Folge war. Das ist, glaube ich, an der Nasdaq. Auch der DAX ballert jeden Tag nach oben. Obwohl hier wieder die ganzen Konjunkturdaten echt schlecht sind in Deutschland. Also das ist so katastrophal, aber wir wissen, der DAX ist nicht die deutsche Wirtschaft, aber trotzdem können wir jetzt vorstellen, dass nach dieser Rallye jetzt auch mal wieder eine Konsolidierung ansteht. Aber wann genau ist immer schwer zu sagen. Wir haben ja jetzt, das war jetzt auch ein Grund, am Freitag diese Tagung der ganzen Notenbanker in Jackson Hole. Da gab es jetzt gestern noch mal eine Meldung von Evercore ISI. Die haben gesagt, ja, Jerome Powell könnte jetzt andeuten, dass es dann direkt eine Zinssenkung um 50 Basispunkte gibt. Ja, das ist vielleicht so ein Grund, wieso es nochmal nach oben gegangen ist. Aber die Wahrscheinlichkeit eines Sell the News am Freitag steigt dann halt jetzt auch immer weiter. Ja, umso mehr wir im Vorfeld steigen. Deswegen, so im Kurzfristigen bin ich jetzt auch eher sehr viel in Cash, muss ich sagen. Und ja, ich hätte nichts gegen so einen kleinen Rücksetzer, dann könnte man mal wieder kaufen. Aber es ist schon ganz interessant, wie jetzt auch mal so ein paar Aktien, die es zuletzt schwer hatten, ordentlich anziehen. Zum Beispiel eine McDonald's war gestern einer der größten Gewinner nach einer Kurszielerhöhung. Also es gibt auf jeden Fall wieder einiges an Licht, ja, aber diese ganze Stimmungsumschwung von jetzt ist Weltuntergang mit einer Rezession hin jetzt wieder zu, nee, gibt keine Rezession, alles ist wieder toll. Gut, das ist halt Börse, ja. Die Stimmung dreht sehr schnell, aber ja, es ist. Man muss versuchen, da so ein bisschen, wenn man kurzfristig handelt, auch, oder auch wenn man langfristig investieren möchte, immer mal gegen den Strom dann in Schwächephasen lieber mal aufstocken und nicht immer, wenn dann doch wieder der Hype-Train am Start ist. Aber ja, gut, so ist das halt, ne? Aber wer weiß, ne, wenn wir jetzt heute aufnehmen, was dann morgen ist oder am Freitag ist, vielleicht träumen wir dann wieder rum, wie krass es wieder runtergeht. Wer weiß das schon.
Ja, mal schauen. Also ich bin jetzt auch mal gespannt. Ich glaube dann auch, wenn die, so die erste Zinssenkung angekündigt wird, dass es dann auch erstmal nach unten geht, dann ja, weil das konnte man, glaube ich, auch, es gibt ja auch so Auswertungen so in den letzten Jahrzehnten, dass es immer dann erstmal kurzfristig nach unten ging, langfristig dann aber natürlich ist das ja auf jeden Fall ein Stimulus für den Markt dann, aber man kennt es ja eben, dass das dann so dieses typische Sell the News ist, weil es ist ja jetzt die ganze Zeit hochgelaufen, meiner Meinung nach auch viel früher, als damit fast jeder gerechnet hat, wenn ich noch so an Anfang 23 so zurückdenke, was da für eine Stimmung war, ja, wenn du gefühlt halt irgendwie nur negative Tage dann in 2022 hattest, das Gefühl, die Aktien können gar nicht mehr steigen, ja, und jetzt ist es halt wieder so das Gefühl, Aktien können gar nicht mehr fallen dann, ja.
Da war einfach eine Zeit lang wirklich Game Over, ne? Ende 22. Da hat man wirklich so gedacht, ey, das kann doch, aber gut, das war ein Jahr fast, wo wir nur gefallen sind. Da hat es wirklich Aktien zerlegt und das war dann auch wieder so ein Learning, dieses von wegen -70%, obwohl jetzt ein Unternehmen gar nicht so schlecht operativ abgeliefert hat, dass sie trotzdem 70% fallen können,
ist möglich. Aber selbst ganz unten gab es ja dann tolle Berichte, warum es jetzt noch viel weiter runtergeht und warum
das alles. Das ist ja immer so, oder? Das habe ich damals auch schon ganz oft gesagt, schade, dass wir noch nicht den Podcast hatten. Es ist immer dasselbe. Die Kurse machen die Nachrichten und wenn es am Fallen ist, dann kommt eigentlich nie jemand raus und der sagt, nee, vielleicht ist jetzt langsam mal die Zeit. Nein, immer tiefer. Das war auch damals so, ne? Im November, Dezember, als wir schon jeden Tag gefallen sind, wurde ich von allen Seiten beschimpft, ne? Von wegen, hier. Wieso hältst du das? Was ist das für eine Strategie? Was ist das? Und was machst du, wenn es auf Null fällt? Ne, solche Sachen. Ich sag, ja, ey, wenn alle Aktien auf Null fallen, dann ist das mir scheißegal. Dann haben wir andere Probleme halt. Ne? Und ja, das ist halt dann immer so, diese Übertreibungen in alle Richtungen. Und relativ kurze Zeit später danach waren diese Leute wieder ruhig. Aber genau so wachsen die Bäume eben auch nicht in den Himmel. Deswegen ist es immer gar nicht so schlecht, mit ein bisschen Kapital auch mal versuchen, einfach antizyklisch zu agieren. Ja, bei Übertreibungen vielleicht auch mal ein ganz bisschen was rausnehmen, aber wenn alle am Heulen sind, schaut auf mich, wenn ich am Rumheulen bin, ist immer ein guter Zeitpunkt zu kaufen. Ne? Aber gerade bin ich nicht am Rumheulen, also vielleicht kein guter Zeitpunkt.
Genau, und wenn angekündigt wird, dass die Erholung nicht kommt, dann alles verkaufen, auch die Frau mal für ein halbes Jahr an Pfandleiher geben und so, es wird sich lohnen dann, ja.
Genau, wahrscheinlich, ja.
So, was war sonst los? Gab es irgendwas sonst noch?
Ich habe gerade ganz frisch gelesen, weil ich sehe jetzt gerade, ich bin ja immer noch in Tesla, auch als Trade mit dabei. Da gab es gestern, wir hatten lang keinen Tesla mehr. Es gab gestern eine Aussage von Piper Sandler, die gesagt haben, man sollte die Aktie halten in dieses Robotaxi-Event am 10.10. hinein. Bin ich mal gespannt. Die Aktie ist jetzt die letzten Tage wieder echt auch gut gelaufen. Man muss sagen, eigentlich der gesamte Tech-Sektor ist ganz gut gelaufen. Und zuletzt ganz spannend, der ganze Autosektor hat sich so ein bisschen gefangen. Jetzt hat man das Gefühl. Ich weiß nicht, ob wir nachher noch kurz die Zahlen von Xpeng, wenn sie, glaube ich, ausgesprochen haben. Die waren beim Umsatz recht deutlich unter den Erwartungen, muss man sagen. Trotzdem ist die Aktie jetzt im Plus. Also vielleicht ist da alles Negative drin. Was jetzt noch gerade ganz frisch kam, wieso Tesla jetzt auch vorbörslich wieder im Plus gerade ist, dass wohl die EU-Importzölle auf den Teslas, die in China gemacht werden, die haben eine große Fabrik in China, dass die nur 9% betragen sollen und nicht 20,8%. Also dafür wird natürlich Tesla deutlich helfen. Die war im Tief jetzt bei unter $190, jetzt steht sie wieder bei $226. War aber im Hoch jetzt hier schon, wann war das, Juli, war sie auch schon bei $268. Also aber ist wieder auf einem ganz guten Weg, muss man sagen. Ja, und das war die eine News und die andere haben wir gerade eben besprochen. AMD mit einer sehr großen Übernahme. Ich weiß nicht, hast du es auf dem Schirm? 4,9 Milliarden will man für einen, ich glaube, das ist so ein Infrastruktur-KI-Serverbauer im weitesten Sinne ausgeben, um sich da so ein bisschen, glaube ich, breiter aufzustellen. Weil ich glaube, man hat so gemerkt, Chips alleine bauen hilft gar nicht. Zum einen hat AMD auch immer die Software dazu gefehlt, dass die auch wirklich dann performant in der Praxis sind. Und zum anderen braucht man eben auch die Serversysteme, damit auch die AMD-Chips in KI-Serversysteme auch verbaut werden. Deswegen hat man jetzt eine Übernahme getätigt.
Ja, also das Unternehmen heißt ZT Systems, sind fast genau 5 Milliarden, also 4,9 Milliarden ist der Plan für die Übernahme. Man möchte da unter anderem Nvidia weiter Konkurrenz machen im KI-Sektor, aber auch seine Marktposition gegen über Intel weiter stärken, denen sie ja in den letzten Jahren ordentlich Marktanteile abgenommen haben in bestimmten Bereichen. Und daher, AMD bleibt da weiter seine Strategie treu. Sie haben ja auch vor einiger Zeit Xilinx übernommen. Also AMD scheut wirklich keine Übernahmen, um sein eigenes Portfolio zu stärken. Deswegen Bleibt auf jeden Fall sehr spannend. Ja, also es wäre jetzt die zweitgrößte Akquisition seit eben Xilinx. Das war aber eine gigantische Übernahme. Also die hat 35 Milliarden gekostet, ist aber auch schon wieder jetzt 4 Jahre her, war 2020 gefühlt auch erst gestern gewesen. Die Aktie hat sogar recht positiv auf die Nachricht reagiert. Also klar, Serverbauer aktuell, das ist natürlich immer was, was gerade so ziemlich gefragt ist. Ob das jetzt natürlich vom Preis her, das ist jetzt natürlich schwieriger einzuschätzen, ob das jetzt da sinnvoll ist oder so, weil dazu das Unternehmen kenne ich jetzt halt auch nicht. Also was sie jetzt übernehmen möchten, dann ist natürlich immer ein bisschen schwierig, das so zu beurteilen, weil es da eben auch oft nicht nur darum geht, dass jetzt da Umsatz oder Gewinn eingekauft wird, sondern halt eben, da geht es auch oft so ums Know-how und so weiter.
Ja.
Deswegen. Das dann irgendwie immer so zu taxieren, dass das jetzt günstig oder teuer ist. Ich denke mal, in der aktuellen Phase werden sie mit Sicherheit kein absolutes Schnäppchen da gemacht haben. Aber wie willst du die Erfahrung da mit beurteilen? Also die letzten Übernahmen und so, die sind eigentlich immer recht positiv aufgenommen worden und auch
Ja.
dieses Mal deswegen.
Ja, ist diesmal auch positiv aufgenommen worden und ich sehe auch heute gibt es auch einige ja, positive Analysteneinstufungen. Also Analysten sind auf jeden Fall zufrieden mit der Übernahme. Ich glaube, die Aktie war gestern 4% im Plus. Heute vorbörslich wieder 1,6% im Plus. Also scheint zumindest, ich glaube, es war auch so ein bisschen angekündigt. Ich glaube, die Lisa Su heißt sie ja. Die hatte ja auch gesagt, dass man sich in dem Bereich verstärken möchte. Und ja, das haben sie jetzt gemacht. Also kam das, glaube ich, auch nicht ganz aus dem Nichts. Ja, auch AMD. Also wenn man jetzt im Nachhinein mal diese ganzen verrückten Kerzen sich anschaut, ja, hier von dem Montag war das ja. Also von vor 2 Wochen und einem Tag, also 11 Handelstage, meine Fresse, was waren das für Kurse vorbörslich? Auch eine AMD von $121 jetzt auf 157 wieder. Boah, also, ja, krass.
Und ich muss auch sagen, als Nvidia-Aktionär hätte ich jetzt keine Angst, aber so wenn ich in Intel drin wäre, es zeigt eben, die Konkurrenz, die schläft nicht, die räumt nicht das Feld irgendwie für Intel oder hat Angst vor dem großen Namen. Also es bleibt weiter spannend. Natürlich muss es auch erstmal durchgewunken werden, aber ja, ich glaube, so eine, weil 5 Milliarden klingt jetzt natürlich erstmal viel, das ist natürlich viel Geld, keine Frage, aber die Übernahme ist jetzt halt nicht so riesig. Wie gesagt, Xilinx damals über 30 Milliarden. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass das durchgewunken wird und daher, ja, es ist weiter ein ultra harter Markt, dieses Ding. Deswegen sind, ich glaube, wir beide auch so skeptisch, was Intel eben angeht, weil es da aktuell halt auch nach den letzten Zahlen keine
Ja,
positiven
also hier
Aussichten
AMD
aktuell
ganz
gibt.
kurz zum Vergleich, MCap 254 Milliarden, also das ist nicht so groß dann und die Sache soll wohl in Bar und in Aktien übernommen werden, also wird es wahrscheinlich dann auch wieder hier Verwässerung und so weiter ein bisschen geben. Was aber noch gesagt wurde, ich glaube deswegen kam die Sache positiv an, dass es, also die Übernahme soll Anfang 2025 dann oder im ersten Halbjahr soll sie dann durch sein. So zumindest der Plan. Und sie soll dann schon im zweiten Halbjahr einen positiven Beitrag zum Earnings per Share auf Non-GAAP-Basis zumindest geben. Also da werden
Okay, dann scheint
wir.
sogar profitabel zu sein. Also dann scheint der Preis auch nicht aus der Welt zu sein. Dann
Bitte?
ja, also sorry für die Unterbrechung. Ja, dann scheint der Preis aber auch nicht aus der Welt zu sein, wenn die sogar positives EPS dann haben. Ja, also ja. Aber wir werden es auf jeden Fall weiter für euch mitverfolgen, ob es durchgewunken wird. Aber aktuell gibt es keine Nachrichten so, dass es hier irgendwie, ja, also dass es da Zweifel aktuell gibt, ja. Aber wer weiß, muss man mal noch schauen, ja. Dann bei Warta, ja, so langsam geht die Geschichte dem Ende hingegen, außer es kommt doch noch mal zu einer letzten Drehung oder Pointe. Also aktuell sieht so aus, dass der Sportwagenbauer Porsche sich da beteiligen wird mit 30 Millionen Euro und ebenfalls würde nochmal der Herr Theuner 30 Millionen, wenn ich es richtig verstanden habe, auch dazu schießen. Dann wären die sozusagen 50-50 Partner. Es gibt aber noch die Möglichkeit in einiger Zeit, dass noch ein dritter Investor mit reinkommen könnte. Da gibt es dann die Banken, sind in so einem Schuldenschnitt bereit. Also die würden auf 285 Millionen Euro verzichten. Dann hätten sie noch 200 Millionen Euro Verbindlichkeit. Das klingt jetzt alles natürlich erstmal toll. Das Problem ist nur, dass das Grundkapital auf null sinken würde, was dem zur Folge hat, dass die kleinen Aktionäre komplett leer ausgehen und Warta auch seine Börsennotierung verlieren wird. Finde ich auf der einen Stelle schon mal, ja, wirklich sehr dubiose Geschichte, weil meiner Meinung nach der Herr Theuner einer der Hauptgründe dafür ist, dass Warta in der Situation ist, weil ja die letzten Jahre oft mal üppige Dividendchen ausgeschüttet worden sind. Also ich habe es mal hochgerechnet, wenn der Screener stimmt, dann hat man mehr Dividenden in den letzten paar Jahren ausgeschüttet. Ich glaube, es war so zwischen 2017 bis 2022 ungefähr. Da hat man mehr Dividenden ausgeschüttet, als sie jetzt Schulden haben. Das ist natürlich schon mal auf der einen Ebene schwierig, sage ich jetzt mal, ja, weil er als Hauptaktionär da ja natürlich auch profitiert hat und jetzt hat er quasi so die Möglichkeit, sich da weiter dran zu beteiligen. Die kleinen Aktionäre würden aber komplett leer ausgehen. Die DSW, also das ist so der Schutzverband für Wertpapier in Deutschland, das ist der größte, dem gehören so ungefähr 30.000 Mitglieder oder, also ich weiß nicht, ob das jetzt richtige Mitglieder sind, aber gehören da eben mit dazu. Die haben angekündigt, dass sie dagegen klagen werden. Das ist der Hauptgeschäftsführer Marc Tüngler, also Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz heißt es. Also die haben da heftige Kritik dagegen geäußert und haben auch schon so durch die Blume verlauten lassen, dass es da Klagen geben wird. Und dann müsste Warta auch offenlegen, warum sie jetzt genau das so machen, dass die kleinen Aktionäre sozusagen leer ausgehen und nur eben der Herr Theuner und Porsche dann die Möglichkeiten haben, da einzusteigen und alle anderen dann quasi im Prinzip dann leer ausgehen. Ja, also ich habe ja schon vor einigen Jahren damals gewarnt davor, dass ich persönlich niemals in ein Unternehmen investieren würde, das so einen großen Einzelaktionär dann hat. Ich habe auch schon die Dividende damals scharf kritisiert, weil ja, es war halt einfach ersichtlich, dass sie das Geld viel besser, also viel eher benötigen würden für die eigenen Geschäfte. Und jetzt siehe da, sieht es ziemlich mau aus zum aktuellen Zeitpunkt. Ja, also ich persönlich würde da keinen, also das Geld sollte man in der Regel abschreiben. Ich glaube auch persönlich nicht dran, dass da irgendwas noch zu holen ist für die kleinen Aktionäre, auch durch irgendwelche Klagen oder so. Ja. Weil, wenn man mal ehrlich ist, in den letzten Jahren, wann ist da jemals irgendwie der kleine Aktionär entschädigt worden bei irgendwas? Ja, also es ist ja immer das Gleiche. Ich persönlich würde das Geld, wenn man es da hat, als Lehrgeld, als Erfahrung oder ähnliches einfach abschreiben und gerade die eigenen Invests nochmal überprüfen, was so diese Großaktionäre dann eben angeht. Ja, aber da gibt es also zum Glück nicht ganz so viele.
Das Krasse ist ja, dass der Herr Theuner, ich glaube, damals hatte er ja dann Warta schon, als es denen nicht schlecht, als denen mal schlecht ging, mit Geld ausgestattet. Und dann gab es ja diese Erfolgsstory, ne? Und dann lief das ja damals wegen diesen Knopfbatterien, die dann von Apple genutzt werden. Da gab es ja den Hype um die AirPods. Dann ging das Ding so nach oben. Und irgendwann hatte man ja festgestellt, dass die chinesische Konkurrenz da jetzt den die Marktanteile klaut. Und dann ging es abwärts. Und diese ganze Geschichte mit dieser V4Drive, super schnell laden oder entladenden Batterie, das waren ja auch immer nur Pilotprojekte. Da hatte man immer noch viel Hoffnung. Die Aktie war und ist ja bei Privatanlegern extrem beliebt, war ja auch hier bei einem großen Börsenbrief immer so der Top-Tipp überhaupt, aber da muss man auch sagen, das ist schon lange nicht mehr so, ne, weil da jetzt immer noch so krass drauf rumgehackt wird, ja. Bin kein Fan von diesem Börsenbrief, aber was da jetzt teilweise für einen Käse erzählt wird, ist auch ein bisschen Schwachsinn, weil ich glaube, der hat da bei 47 Euro die Reißleine gezogen, ja. Also war zwar sehr spät, und war auch alles echt dubios, weil es gab schon tausende Warnzeichen vorher. Aber es ist jetzt nicht so, dass der da immer noch drin ist. Ne? Deswegen nur mal so viel dazu. Aber was ich, also ich bin ja jetzt schon seit so viel, seit über 15 Jahren mache ich Börse hauptberuflich und trade. Ne? Und da jetzt, also diese Sache mit der DSW finde ich dann auch ein bisschen komisch, weil du hast das gesagt, also die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwie was passiert und dass man dann irgendwie Geld bekommt oder sich dann doch irgendwie als Kleinaktionär beteiligen kann. Also das ist unrealistisch meiner Meinung nach, ja. Man könnte natürlich überlegen, wenn man jetzt noch die Aktie hätte, wenn es eh schon quasi fast wertlos wäre, ja, wenn das Ding noch 5 Cent wert wäre, klar, dann könnte man sagen, okay, na, ich gebe euch hier die Stimmrechte, probiert mal was raus. Und ey, das Ding hat aber noch ja fast 100 Millionen Marktkapitalisierung. Die Aktie steht bei rund 2 Euro, war gestern sogar noch mal höher. Sie kam gestern sehr tief rein, war unter einem Euro. Ich habe mich gestern ehrlich gefragt, ich habe mir 10 auf den Kopf geschlagen. Hey, wer kauft das Teil noch? Wer kauft das? Sind das wirklich nur Shortseller? Sind das wirklich Leute, die diese Meldung nicht gelesen haben? Wer ist das halt, ne? Also, das ist wirklich, ich finde es krass, dass diese Aktie immer noch dort steht. Und wenn ich sie hätte, würde ich diese Kurse dankend annehmen und verkaufen, ne? Aber es ist nur meine Meinung. Jeder muss machen, was er denkt. Ich bin zumindest immer intraday auch gerne mal short in der Aktie, wenn die mal wieder hochläuft. Stand jetzt bin ich auch gerade short. Immer nur kleine Position. Aber die Aktie ist meiner Meinung nach nichts wert, ja, und steht deshalb ja bei 2 Euro, 2 Euro zu hoch sozusagen, ja. Und deswegen werde ich auch immer mal intraday. Ich kann immer nur intraday short gehen, weil es keine Wertpapierleihe gibt auf die Aktie. Kann ich immer nur intraday mal auf fallende Kurse setzen. Ist sehr zäh, muss man ehrlich sagen. Aber ich verstehe das nicht, dass die Aktie immer noch so hoch steht. Also die Hoffnung, dass da irgendwas passiert. Es gibt ja jetzt dieses Star-Ruck-Gesetz, wo dann die Altaktionäre leer ausgehen. Dass das, ja, ich wüsste nicht, wie inwiefern da jetzt noch was anderes passieren sollte, aber bin auch da kein Experte, aber alles so, was ich die Erfahrung gesammelt habe in den letzten Jahren, sich da an irgendeinen Strohhalm zu klammern, nee. Ja, und das Verrückte ist ja auch dann beschäftigst du dich mit dir noch Ewigkeit, ne? Du verplimperst deine Zeit, ne? Es gab schon seit Ewigkeiten tausendmal die Chance auszusteigen aus der Aktie, weil wir auch schon öfters gesprochen haben, dass das Ding irgendwie platt zu sein scheint. Sie hatten ja auch vorher schon mal gewarnt. Also, ja. Und dann ist das Ding irgendwann delistet, dann hast du da so eine Leiche im Depot. Man kann aber jetzt auch die Verluste trotzdem noch Geld machen, habe ich gelernt. Wusste ich gar nicht. Aber trotzdem, ja, wieso einen Totalverlust hinnehmen, wenn man noch die Chance hat, ein bisschen was jetzt zu verkaufen, ne? Aber muss jeder selbst für sich wissen, ne? Kann alles passieren, wer weiß, vielleicht steigt die Aktie auch noch mal, keine Ahnung. Aber für mich, ich verstehe es nicht, um ehrlich zu sein.
Kann man mal wieder den gut ausgestatteten Verlusttopf ein bisschen
Ja.
auffüttern. Ja. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zu den Unternehmen, die noch tatsächlich operativ am Laufen sind und gucken mal da so ein bisschen, was so für Zahlen präsentiert worden sind. Gestern kamen bereits Palo Alto Networks, die richtig starke Zahlen abgeliefert haben, also in der Cybersecurity. Ja, die letzten Wochen gab es ja eher immer schlechte Nachrichten, war so ein bisschen beherrscht von CrowdStrike, aber die Palo Alto-Zahlen, die waren nicht von schlechten Eltern. Also ich habe auch mal nachgeschaut, also man hat im Prinzip fast alles geschlagen im Marktkonsens und das nicht nur bei den aktuellen Zahlen, sondern auch bei den Aussichten war man größtenteils besser, als es erwartet wurde. Und da kann man auf jeden Fall sagen, das sieht doch ordentlich aus. Also im letzten Quartal sind die Umsätze von 1,95 auf 2,19 Milliarden Dollar angestiegen. Also sind da wieder gut zweistellig gewachsen. Das Gross Profit ebenfalls ordentlich zugelegt von 1,45 auf 1,62 Milliarden Dollar. Die Operating Expenses, die sind aber so ungefähr im gleichen Umfang angewachsen. Wachsen von 1,19 auf 1,38 Milliarden. Unter dem Strich hat es aber dann sehr gut ausgesehen, weil ja Other Income noch mal ein bisschen höher war als im Vorjahr und zusätzlich haben sie noch Provision for oder Benefit from Income Taxes gehabt. Da hatten sie im letzten Jahr eine Belastung von 89 Millionen. Jetzt haben sie hier was zurückbekommen, 39 Millionen und daher dann das Net Income von 227 auf 357 Millionen. Also das sind gute 50% mehr als im Vorjahr. Ja, und auch auf Jahressicht hingesehen ist der Umsatz um 20% damit gewachsen. Also insgesamt aufs Jahr hingesehen, also sehr ordentlich. Also kann man wirklich nicht meckern. Und auch bei den Aussichten hat man den Markt eher positiv überrascht, hat da besser geguidet, als man es ansonsten für möglich gehalten hätte. Und daher kann man sagen, wirklich eine runde Sache. Und heute, wenn man, glaube ich, hinschaut, sieht es auch gar nicht so schlecht kurstechnisch dann aus bei der Aktie.
Ja, die ist 2%, muss ich sehe gerade. Im März 24, also in dem, das war ja dann genau Q1, musste das, nee, das müsste dann noch vom Q4, ich weiß nicht, oder haben die ein, was war das jetzt überhaupt für ein Geschäftsjahr? Nee, das war Q4 bei denen jetzt gerade.
Das war jetzt Q4, ja.
Ja, also auf jeden Fall, als sie im März 24 gemeldet haben, ich erinnere mich, haben sie, glaube ich, noch 20-25% Gap nach unten gemacht, weil die Guidance unter Erwartung war. Das haben sie jetzt fast wieder aufgeholt. Ja, sie standen schon mal bei $380, sind dann auf $260 runter, liefen dann ein bisschen seitwärts, aber haben sich jetzt auch zuletzt wieder ganz ordentlich erholt. Also hat schon eine ganze Zeit lang gedauert, das ist halt das Problem. Ja, wenn Unternehmen hoch bewertet sind, dann ist die Guidance ein bisschen unter Erwartung, dann ja, kann es auch mal schnell scheppern. Ist jetzt die große Frage. Aber es kann eigentlich nicht sein, dass die jetzt schon irgendwie von CrowdStrike profitiert haben und so. Und da glaube ich eher nicht wahrscheinlich.
Nee, weil das sind ja die Zahlen bis zum Juli. Also das war ja erst Anfang oder Mitte Juli. Also
bei der Guidance glaube ich dann.
Vor allem bei Guidance. CrowdStrike ist auch in einem anderen, also ja, teilweise in einem anderen Bereich. Also sie verkaufen ja auch viel Hardware. Also sie waren mal der größte Hardware-Lieferant in der Cybersecurity. Ich weiß nicht, ob sie es immer noch sind, aber ich glaube schon. Sind auf jeden Fall auch eines der größten Cybersecurity-Unternehmen der Welt. Sind aber über Jahre hingesehen eigentlich immer sehr stark gelaufen und wir haben es auch schon öfter gesagt, also in der Cybersecurity sind mal größere Rücksetzer eigentlich immer gute Chancen in den letzten Jahren gewesen und so scheint es eben auch, dass es dieses Mal der Fall war. Sieht alles eigentlich ganz gut weiter aus. Ja, also für mich eines der interessantesten Unternehmen aus der Cybersecurity, so zusammen mit Fortinet und CrowdStrike, also sind so meine persönlichen Favoriten aus dem Bereich, auch wenn ich bei allen drei halt schwer nachvollziehen kann, wer jetzt da aktuell so auf welchem Stand die Nase vorne hat oder ja, nicht. Ja, aber darüber haben wir schon öfters gesprochen, genau.
Ja, ich sehe gerade nur, also Analysten, KeyBank erhöht das Kursziel von 380 auf $400, Cantor Fitzgerald von 350 auf $400, ist alles ein ganz gutes Zeichen dafür, dass auch die Analysten mit den Zahlen und mit dem Ausblick, du hast gesagt, also alles war im Endeffekt so ein kleinen Tick über den Erwartungen. Ja. Zwar jetzt kein Riesenbeat, aber sehr, sehr solide und im Gegensatz zum letzten Mal hat man eben auch bei den Aussichten die Erwartungen eingehalten beziehungsweise getoppt. Ne, deswegen kann mir, also jetzt mit diesen Zahlen ist sie über der $345 Marke. Das war so bis jetzt das Hoch bis März. Also mal schauen, ob die Kraft jetzt wirklich reicht. Ist jetzt auch, also auch hier, die war an dem Montag bei $283, jetzt bei $351. Also das ist schon krass, was die Aktien halt in zwei Wochen jetzt wieder für eine Rallye hingelegt haben. Also
ja,
wirklich, das ist wirklich ein komplettes V einfach.
Bei einigen schon, ja, also beeindruckend, ja.
Also dann, Glückwunsch an alle Palo Alto Networks Aktionäre.
Ja, ich glaube, da gibt es nicht allzu viele.
Nee.
Ja. dann gehen wir mal weiter zu Medtronic. Böse Zungen sagen, die schlechtere Striker, ja, weil Medtronic die letzten Jahre nicht immer ganz so gut gelaufen, aber auch eine der größten Medizintechnikhersteller weltweit. Die, ja, also die Zahlen vom Hocker gehauen haben sie mich jetzt nicht, aber die hatten in den letzten Jahren auf jeden Fall auch schon schlechtere. Also sie sind noch um 2,8% gewachsen. Der Umsatz ist von 7,7 auf 7,9. Sie selber haben da auch irgendwie, sie haben groß den Organic-Wachstum hervorgehoben. Das war 5,3%. Also nicht, dass ihr euch wundert, manche schreiben dann eben nur das Organic-Wachstum. Wo es ganz gut gelaufen ist, ist in ihrer Diabetes-Sparte. Allerdings ist es mit Abstand die kleinste. In den großen Sparten, also in ihrer Größten, ist es auch gut gelaufen. Kardiovaskular, da sind sie fast 7% dann gewachsen und vor allem international 6,5%. Also das waren solide Zahlen. Ja, wenn man aber ansonsten schaut, Operating Profit ist auf Vorjahresniveau geblieben. Da war allerdings auch dafür verantwortlich, dass sie für Rechtsstreitigkeiten 81 Millionen bezahlen mussten. Das waren im Vorjahr nur 40 Millionen. Aber schon Wahnsinn, was da für so Rechtsstreitigkeiten an so Geld dann drauf geht. Ja, das ist ja nur in einem Quartal dann Wahnsinn. Dann gab es eben unter dem Strich noch, also Income Tax Provision haben sie fast nur die Hälfte wie im Vorjahr gezahlt und deswegen ist das Net Income so stark gestiegen von 797 Millionen auf 1,05 Milliarden. Das müssten Euro sein bei Medtronic, das ist ja ein irisches Unternehmen. Aber dementsprechend sind ganz solide Zahlen dann eben gewesen, ja, aber mehr dann eben auch nicht. Gerade wenn man so überlegt, wie stark Stryker in den letzten Quartalen immer wieder gewachsen ist. Also ich persönlich würde da immer eine Stryker bevorzugen. Für mich da auf jeden Fall das deutlich interessantere Unternehmen. Vor allem bei Medtronic kommt ja auch immer noch diese Problematik mit der Quellensteuer mit dazu, dass da über 50% der Quellensteuer weg sind, weil es ein irisches Unternehmen ist. Aber der ein oder andere hat sie vielleicht trotzdem im Depot, genau. Okay. Und dann, die wohl interessantesten Zahlen diesmal hatte für mich Lowe's mitgebracht, denn ganz untypisch für sie, man hat die Prognose einkassiert nach den Zahlen, ja, und das ist für so ein Unternehmen, ja, doch, also das gibt's nicht ganz so häufig bei einer Lowe's dann eben, ja. Also man hatte Umsätze, die lagen bei 23,6 Milliarden. Im Vorjahr war man bei fast 25 Milliarden, also 5,5% weniger als im Vorjahr. Und auch die Analysten hatten fast 24 Milliarden US-Dollar erwartet. Beim Gewinn, ja, ähnliches Spiel. Der operative Gewinn, der ist auf 3,45 Milliarden gesunken und das sogar 11,3% dann weniger. Auch die Marge ist zurückgegangen und das Nettoergebnis ist um fast 11% zurückgegangen auf 2,38 Milliarden Dollar. Also wirklich keine guten Zahlen diesmal präsentiert. Deswegen musste man seine Prognose, also die Guidance, anpassen. Und das Unternehmen selber hat sich aber auch dazu geäußert, woran das liegt. Eben hat wieder einer gefragt, woran es gelegen hat. Also sie haben zum einen gesagt, dass die Nachfrage sehr verhalten im Do-it-yourself-Bereich war, aufgrund der schlechten Witterung. Ja, ist natürlich klar, in der schlechten Witterung hat keiner Bock, irgendwie draußen was zu machen. Und sowas hat sich auch vor allem eben auf Outdoor-Produkte dann negativ ausgewirkt. Und sie haben eben zusätzlich noch dazu gesagt, dass sie nicht auf absehbare Zeit damit rechnen, dass sich das Ganze verbessern wird. Die Dividende, die haben sie natürlich trotzdem angehoben, denn Lowe's ist ja ein Dividendenkönig. Also die sind schon sehr lange mit dabei. Ich glaube, die sind sogar schon bei fast 70 Jahren. Und ich gucke mal schnell nach. Ja, nee, noch nicht ganz. 62 Jahre in Folge, aber immerhin. Aber jetzt haben sie mal deutlich aufs Bremspedal getreten, weil die letzten 5 Jahre hatten sie durchschnittliches Dividendenwachstum von fast 19%. Das ist wirklich absurd gewesen. Aber aktuell ist es halt eine etwas schwierige Phase für die Baumärkte und die Zahlen an sich auf jeden Fall enttäuschend gewesen. Aber ich glaube, so kurstechnisch hat sich eigentlich gar nicht so mega viel getan, weil man auch schon mit recht schlechten Zahlen gerechnet hat aufgrund der Stimmung aktuell.
Guck mal gerade los. Also kommt ja auch wirklich nicht von, kommt ja nicht wirklich aus dem Nichts, weil Home Depot hat ja schon was quasi Ähnliches gemeldet. Die haben ja vor allen Dingen noch gesagt, dass die hohen Zinsen die Finanzierungen so teuer machen, dass eben so größere Projekte wie Küchen kaufen und sowas alles zurückgestellt wird. Und ja, also die Aktie ist gar nicht so schlecht gelaufen, muss man sagen. Hat gar nicht oder reagiert auch heute kaum negativ. Ich glaube, da ist jetzt auch alles drin, aber war jetzt trotzdem jetzt große Luft nach oben ist jetzt erstmal. Ne, wenn jetzt diese Aussichten geben, weiß ich auch nicht. Du hast ja auch gesagt, ich glaube, du bist größerer Fan von Home Depot, oder? Als von Lowe's.
Also man kann natürlich sagen, viele fragen auch immer, hey, wo ist denn da überhaupt der Unterschied? Also es gibt halt zwei kleinere Unterschiede, sage ich jetzt mal. Zum einen natürlich, dass Home Depot doch nochmal deutlich größer ist, weil ich sage auch, wenn ich zwei wirklich gleiche Unternehmen habe, finde ich halt den größeren irgendwie immer interessanter, ja, weil der halt in der Regel nochmal ein bisschen mehr Möglichkeiten hat, der kauft halt nochmal mehr ein, hat da in der Regel nochmal ein bisschen bessere Kondition. Und zum anderen dann ist Home Depot noch ein bisschen mehr spezialisiert auf Unternehmen dann, ja. Also Lowe's ist eben noch mehr so für den Do-it-yourself-Typ dann zu Hause. Home Depot hat da noch mehr Kontrakte eben so mit Unternehmen, die dann halt eben auch ihre Materialien bei ihnen kaufen. Aber das sind wirklich ganz minimale Unterschiede, ja. Also wenn man sich für den Bereich interessiert, finde ich es absolut legitim, dass man sich da beide ins Depot dann holt, ja. Wobei man natürlich auch sagen muss, eine Home Depot hat in der Regel auch immer eine deutlich höhere Dividendenrendite gehabt. Also eine Lowe's ist ungefähr bei 1,9% jetzt aktuell. Eine Home Depot ist bei 2,4%. Ja. Mhm. Also dafür haben sie jetzt nicht so eine ganz lange Historie, aber trotzdem 35 Jahre nicht gesenkt und 13 Jahre erhöht. Also das ist, da ist für mich der Unterschied dann einfach nicht mehr groß dann. Ja. Also das sind so die zwei Punkte, die weshalb ich jetzt eine Home Depot da ein kleines bisschen interessanter finde, weil beide kaufen Aktien zurück, beide sind gewillt, immer starkes Dividendenwachstum zu haben. An sich bewertungstechnisch finde ich jetzt beide aber recht spannend, weil man muss jetzt sehen, eine Lowe's hat aktuell eine Free Cashflow Yield von 6%. Das ist echt viel. Ja, also diese Unternehmen, die verdienen verdammt viel Geld, ja, dann halt.
Das ist krass, ne, dass diese Baumärkte, ich frage mich eh immer, auch hier Hornbach und so, die verdienen ja auch alle echt ordentlich Geld. Ja.
Ja.
Da rennen einige Mitarbeiter rum, wobei immer, wenn du jemanden brauchst, findest du keinen. Und es ist nicht so, dass da immer ewig riesige Schlangen an den Kassen sind. Also ich glaube, mit den Produkten, die sie dort verkaufen, verdienen die richtig viel Geld irgendwie. Also die haben krasse Margen da drauf.
Ja, und genau, eine kleine Fun-Fact-Story, die kennen bestimmt manche, aber ich glaube, hier im Podcast habe ich sie auch noch nie erzählt. Home Depot ist einer der Arbeitgeber, der die meisten Millionäre hervorgebracht hat. Woran liegt es? Das ist jetzt nicht daran, dass die Baumarktmitarbeiter irgendwie sechsstellig im Monat verdienen. Das liegt tatsächlich an den Mitarbeiteraktienprogramm. Und weil die Home Depot-Aktie über die letzten Jahrzehnte so fabelhaft gelaufen ist, haben die sehr viele Millionäre in ihren eigenen Reihen dann geschaffen, und das eben bei normalen Baumarktangestellten. Also Home Depot ist auch eigentlich ein wirklich ganz tolles Unternehmen meiner Meinung nach. Ja, also ich habe sie auch schon lange bei mir auf der Watchliste drauf. Ich finde sie super spannend. Bei meiner Frau sind sie sogar im Depot drin. Und bin ich auch auf lange Sicht hingesehen für beide Aktien auf jeden Fall extrem bullisch, weil die Amerikaner sowieso, wer schon mal in Amerika war und dort mal die Häuser gesehen hat, der weiß, dass die regelmäßig immer was an ihren Häusern machen müssen. Ja, das sind so teilweise Wellblechhütten. Ja, also ich bin einmal, wo wir dann vom Flughafen nach Manhattan dann gefahren sind, also außerhalb von Manhattan. Also das wären bei uns hier nicht mal Hundehütten teilweise. Ja, also wie die außen gebaut sind, das ist wirklich nur wie so Wellblech.
Das ist ja nichts fest gemauert. Ne? Das ist ja alles nur so, kannst du irgendwie, wenn du da dich fest dagegen lehnst, dann bricht das irgendwie ein. So
hat man die haben eben auch eine ganz andere so Do-it-yourself-Mentalität nochmal wie bei uns. Und deswegen ist das ein super spannender Markt. Die hatten halt in Corona so ihren Überpeak dann sozusagen, also dass sie da sehr viel Wachstum einfach vorweggenommen haben, und das schrumpft jetzt halt so ein bisschen zusammen dann, aber das wird meiner Meinung nach die nächsten Jahre wieder kommen. Und ich habe vorher nämlich zufällig auch Home Depot für einen anderen Beitrag mir angeschaut, also da rechnet man damit, dass die jetzt auch wieder einen Free Cashflow, ich glaube, von fast 17 Milliarden Dollar wieder haben werden. Also die verdienen einfach wahnsinnig viel Geld in einem Jahr, diese Unternehmen. Und wie du es eben sagst, also margentechnisch sehr stark. Die haben kaum Konkurrenz. Was soll da auch an neues Konkurrenz kommen? Da, die brauchen keine Angst vom E-Commerce haben, weil das Zeug, das ist so großvolumig. Ja, ich meine, wer schickt, wenn du in den Baumarkt gehst, einen Sack Zement, wo irgendwie $8 kostet, ja, stell dir mal vor, du müsstest dir diesen 30 Kilo Sack liefern lassen, also da zahlst du das Fünffache an Porto. Das macht halt
Für unser Bad musste ich Fliesen holen, und da hatte mir dann irgendwie ein oder zwei Fliesen gefehlt, da musste ich so ein Paket Fliesen nochmal holen. Da hat dieses Paket Fliesen 30 Euro gekostet und der Versand 60 Euro. Das ist
auch ein Scheiß. Das ist es dann halt, ja. Weil die gerade auch eine Home Depot, die sind auch super stark selber im E-Commerce, also die brauchen keine Angst irgendwie von einer Amazon oder so dann zu haben, ja, weil du brauchst dann da halt auch die komplette Auswahl. Und deswegen ist das so ein interessantes Geschäftsmodell in Home Depot und Lowe's zusammen. Also eine super Abdeckung im so Spezial-Retail, nenne ich es immer gerne, ja. Also zwei wirkliche Qualitätsunternehmen, die ich zu fast jeder Zeit immer spannend finde, ja.
Super, okay. Na,
gut, dann würde ich sagen, haben wir es für die Woche, nicht für die Woche, aber für den Tag mal geschafft, genau. Die Woche kommen noch einige interessante Zahlen aus dem Tech-Bereich, die wir dann das nächste Mal für euch mit am Start haben. Unter anderem eine Snowflake kommt die Woche noch, dann haben wir eine Zoom, Synopsys bringt seine Zahlen, Workday, Intuit, also recht Software-lastig, dann natürlich noch das absolute Highlight, Peloton hat hat seine Zahlen noch, die werden wir natürlich auch anschauen, nicht, ja. Aber auch aus dem Halbleiterbereich haben wir noch Analog Devices mit dabei, also wirklich sehr viel am Start am Freitag und Samstag kommt ja die Folge und wer weiß, was bis dahin sonst noch so alles an den aktuell turbulenten Zeiten passiert. Wir werden es auf jeden Fall weiter für euch mitverfolgen. Vielen Dank auf jeden Fall, Daumen nach oben nicht vergessen und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao.